Ich bin Gott sehr dankbar, dass ich heute hier sein kann, dass ich das ganze Wochenende hier bin. Das erste Mal hier oben im hohen Norden. Aber es scheint, dass das Wetter sehr gut ist hier. Zumindest in dieser Zeit, wo ich hier bin. Gestern konnte ich Mittagessen in der Sonne und das hat mich sehr gefreut. Wir sind als Menschen von Gott gemacht, dass wir lernen. Und Lernen ist ein Prozess, der uns gut tut. Und es gibt beim Lernen gewisse Lektionen, die leichter sind und andere sind schwerer, oder nicht? Manches fassen wir schnell. Und manches fassen wir auch sehr schwierig. Und die Frage ist das, was ist für den Menschen das Schwierigste, das er lernt? Ihr wisst, ich beschäftige mich immer mit Wurzeln. Das heißt, ich möchte immer das ergründen, was am untersten, ja, wo die unterste Basis ist, von wo alles wegkommt. So, was ist das, was wir lernen müssen, damit wirklich die anderen Dinge funktionieren in unserem Leben oder dass weiteres Lernen überhaupt möglich ist? So, was denkt ihr, was kann der Mensch am schwersten lernen? Charakterzüge, die ihm nicht angeboren sind. Okay. Gewohnheiten zu ändern.
Sich selber nicht so wichtig nehmen.
Oh, du kommst näher. Aber sich selber nicht so wichtig nehmen.
Täglich sterben.
Ja, täglich sterben. Aber ihr seht, das sind schon Konsequenzen. Ja? Sich nicht so wichtig nehmen, ist schon eine Folge. Ja? Täglich sterben ist auch schon eine Folge. So, ich brauche eine Basiserkenntnis, die mich dazu führt. Ja? Jesus so zu leben, dass man es in Worte nicht fassen kann. Liebe üben ist richtig schwer, aber bevor wir das tun können, ja?
Ich muss lernen, dass ich abhängig von der Liebe Gottes.
Abhängigkeit ist ein sehr wichtiger Aspekt von der Liebe Gottes. Aber lasst uns mal schauen, wir haben ja in der Bibel ein Problem, das Gott mit seinen, nicht mit der Welt hat, sondern mit seinen Kindern in der letzten Zeit. Und ihr wisst, wo er sein Problem beschreibt? Ja? Im Sendschreiben an Laodicea. Dort beschreibt unser Heiland, weil er ist ja der, der das Sendschreiben schreibt und sich dort vorstellt und sagt in Offenbarung 3, ab Vers 14: Und dem Engel der Gemeinde zu Laodicea schreibe: Das saget Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Kreatur Gottes. Ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst: Ich bin reich und habe gesatt und bedarf nichts und weißt nicht, dass du bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufest, das mit Feuer durchläutet ist, dass du reich werdest und weiße Kleider, dass du dich anzuziehst und nicht offenbaret werde die Schande deiner Blöße. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, dass du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die strafe und züchtige ich, so sei nun fleißig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, so jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, den will ich geben, mit mir auf meinem Stuhl zu sitzen, wie ich überwunden habe und bin gesessen mit meinem Vater auf seinem Stuhl. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. So, ich denke, für die meisten von euch, das sind nicht Worte, die ihr das erste Mal hört, oder? Oder lest. So, was ist das Problem Laodiceas? In einem Satz, nicht in vielen. Was ist das Problem Laodiceas? Ja? Das mag eines sein. Ja? Sie sehen nicht sich selbst. Das heißt nicht, dass sie sich selbst nur nicht sehen, sondern sie sehen sich völlig falsch. Die schwierigste Erkenntnis für den Menschen ist die Selbsterkenntnis. Es ist am allerschwierigsten, dich selbst zu kennen. Zu wissen, wie dein Herz tickt, wie dein Inneres funktioniert, ist das Allerschwierigste für den Menschen zu begreifen. Der Mensch schätzt sich falsch ein. Und würden wir sagen, jetzt der Mensch da draußen, der Gott nicht kennt, dann würden wir sagen, ja, das ist ja ganz normal. Weil ohne Gotterkenntnis, wie sollen wir uns selbst einschätzen? Aber wir sind doch hier, das ist das Sendschreiben an die letzte Gemeinde. Und die letzte Gemeinde hat eine komische Idee von sich selbst. Sie meint, sie ist reich. Sie meint, sie ist satt. Und sie hat alles, was sie braucht. Nun, wenn das die Realität wäre, wäre das doch ganz schön, oder nicht? Aber der treue Zeuge, der durchblickt durch die Dinge, der weiß es, dass es genau umgekehrt ist. Stellt euch vor, jemand ist der Meinung, er ist reich und ist Bettler. Ja, so eine Selbsttäuschung ohne Grenze. Und die Frage, die sich stellt, ist, wie ist es möglich, den Menschen aus dieser Situation rauszuholen? Jesus bietet hier an ein Mittel, nicht? Gold, weiße Kleider, Augensalbe. Aber bevor ich das kaufe, bevor ich überhaupt Interesse habe an den Mitteln, die Christus mir anbietet, was muss ich tun? Ich muss sehen, dass ich sie nicht habe. Solange ich denke, ich habe alles, solange es in meinem Eindruck da ist, alles ist okay, werde ich Gold kaufen von Jesus, wenn ich reich bin? Ja, vielleicht mein Nachbar braucht das. So, Herr, verkaufe es ihm. Oder weiße Kleider? Ich doch. Weiße Kleider? Gerechtigkeit? Augensalbe? Ich blind? Der Nachbar vielleicht. Nicht? Wir finden ja in der Gemeinde, die anderen sind alle blind. Oder habt ihr es noch nicht gesehen? Nur ich bin sehend. So, das ist die furchtbare Situation des Volkes Gottes. Es meint, es sieht was und es sieht die Sachen anderer, aber es sieht sich selbst nicht. So, welche Möglichkeit hat jetzt Gott, die Sache zu verändern? Schaut, ich kann das aus meiner Erfahrung euch nur sagen. Als ich das zweite Mal gläubig wurde, vor knapp 9 Jahren, als Jesus mich das zweite Mal sozusagen von Neuem geboren hat, ich war schon mal mit Gott sehr treu gewandelt im Alter von 15 bis 19, 18, 19 Jahren. Und dann, ich war zwar immer in der Gemeinde und aktiv, aber ich führte so ein Leben, das hatte keine Kraft, irgendetwas zu tun. Mein Leben war mit Gott und mit der Welt. Ja? Am Morgen predigte ich, am Nachmittag Jugendstunde, am Abend im Kino. Oder die ganze Nacht Filme durchgeguckt. So, das war die Mischung. Und so manchem heute fällt das gar nicht auf, dass das nicht richtig ist, oder? Ich bin durch Gottes Hilfe viel gereist. Und es gibt einen Abend, wo sich die Adventjugend besonders was vornimmt. Welches ist der Abend? Doch immer Sabbatabend, oder? Und dann wird gefeiert. Ja? Und ich war zum Teil Jugendleiter und habe meine Jugendlichen sehr verführt in vielen Dingen, die ich damals tat. Aber ihr seht, ich konnte ihnen auch aus dem Wort so manches erklären, aber ich war auch derjenige, der ihnen die Tickets zahlte ins Kino, weil nicht alle waren so reich, dass sie sich das Kino leisten konnten in unserer Gemeinde. So habe ich gedacht, ich tue ja was Gutes. Kalt oder warm. Und vor 9 Jahren hat sich Gott meiner erbarmt und hat es nochmal mit mir probiert. Jetzt, wenn man frisch bekehrt ist, was denkt man über sich? Wie fühlt man sich? Super, man fühlt sich wohl. Man denkt, man ist am Ziel schon angekommen. Und so habe ich mich gefühlt. Ich war wunderbar in meiner neuen Erfahrung mit Gott. Das war eine besondere Erfahrung. Auf einigen DVDs erzähle ich sie. Und ich bekam in der Zeit nach meiner Bekehrung in meinem morgendlichen Studium, es waren vielleicht 1,5 Wochen vergangen, vielleicht maximal 2. Da las ich am Morgen in der Bibel, weil das tut ja jemand, der neu bekehrt ist, oder nicht? Er ist da sehr, er sucht das Wort und er liest da drin. Und so habe ich gelesen eines Morgens in Jakobus Kapitel 1, angefangen von dort ab Vers 2, und dort steht so: Meine lieben Brüder, achtet es für eitel Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallet. Und wisset, dass euer Glaube so rechtschaffen ist, Geduld wirket. Die Geduld aber soll festbleiben bis ans Ende, auf dass ihr seid vollkommen und ganz und keinen Mangel habet. Und ich überspringe den nächsten und Vers 12 sagt: Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche Gott verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Ich muss euch sagen, ich konnte mit diesen Versen nichts anfangen, besonders nicht mit dem Vers 2, der da sagt, ich soll mich freuen, wann? Bitte? Wann soll ich eitel Freude haben? Wenn ich in Anfechtung komme. Ich habe jeden Morgen, 3 Morgen am Stück, habe ich die Texte gelesen und dann habe ich sie zur Seite gelegt und habe gesagt, Herr, ich verstehe nicht. Wie soll ich Freude empfangen in der Not? Aber ich hatte die Not damals noch nicht. Aber sie kam etwa 3-4 Tage danach. Ich war sehr dankbar, dass Gott diese Texte mir gegeben hat im Voraus, sodass ich wusste, er weiß Bescheid. Aber ich muss euch sagen, ich habe erst viel später entdeckt den Text im Sendschreiben hier, über den ich heute mit euch ein bisschen mehr nachdenken möchte, der Vers 19 in Offenbarung 3. Welche ich lieb habe, die strafe und züchtige ich. Wow. Wäre das nicht schön, wenn das im Sendschreiben nicht drin wäre? Ja, tut Buße, das können wir noch verstehen. So sei nun fleißig und tue Buße. Aber die ich lieb habe, die strafe und züchtige ich. Wir haben eine gute Meinung über Strafe oder eine schlechte Meinung über Strafe heute? Eine gute oder schlechte Meinung? Generell. Schlechte Meinung, wir strafen heute nicht mehr. So, strafen und züchtigen ist etwas Angenehmes und Unangenehmes. Unangenehmes, aber lasst uns es in den Worten sehen vom Hebräer. Er schreibt dasselbe im Kapitel 12, ab Vers 6 nehmen. Denn welchen der Herr lieb hat, den züchtigt er und stäubt einen jeglichen Sohn, den er aufnimmt. Was heißt stäuben? Alten, richtigen Deutsch, stäuben. Schlagen, ja, es ist also er erzieht ihn. Ja, und da steht weiter, so ihr die Züchtigung erduldet, so erbietet sich euch Gott als Kindern, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtiget? Seid ihr aber ohne Züchtigung, welche sie alle sind teilhaftig worden, so seid ihr Bastarde und nicht Kinder. Und so wir haben unsere leiblichen Väter zur Züchtigung gehabt, und sie gescheut, sollten wir denn nicht vielmehr untertan sein dem Vater der Geister, dass wir leben? Denn jene haben uns gezüchtiget wenige Tage nach ihrem Dünken, dieser aber zu Nutz, auf dass wir seine Heiligung erlangen. Alle Züchtigung aber, wenn sie da ist, dünkt uns nicht eitel Freude, sondern Traurigkeit zu sein, aber danach wird sie geben eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die dadurch geübt sind. Ich habe erfahren, und ich möchte das so als Grundaussage dieses heutigen Morgens sagen, die einzige Lösung, die Gott hat, mir Selbsterkenntnis beizubringen, ist durch Strafe und Züchtigung. Aber er kann es nur tun bei jemandem, der sein Kind ist. Er kann es nur an dem tun, der ihm sein Leben gibt, weil er sagt, okay, ich möchte jetzt von dir gelehrt werden. Dachte ich bin gut, als ich anfing mit Gott? Ja oder nein? Was denkt jemand von sich aus? Ich habe noch keinen gefunden, der sagt, ich bin schlecht. Ich habe aber viele gefunden von meinen Patienten und auch sonst, wo ich rede, die sagen, ich bin schlecht, aber der andere ist ein bisschen schlechter. Ja, das können wir immer sehr gut sehen. Die einzige Lösung, dass Gott mir in meinem Leben die Augen öffnen konnte und langsam öffnet, ist, dass er mich in seine Schule nimmt. Was muss ich erkennen? Was muss ich erkennen? Wisst ihr, wäre die Neugeburt das Ende, dann wäre ja alles gut, nicht? Die Neugeburt ist erst der Anfang eines Lebens. Und wenn wir neugeboren werden, sind wir dann wirklich andere Menschen wie einen Tag davor? Ja oder nein? Natürlich nicht. Die alten Sachen, die wir hatten in unserem Herzen, das, was wir ausgelebt haben, kommt hervor genauso. Und ich kann jetzt nicht sehr vieles erzählen. In diesen 9 Jahren habe ich viel gelernt und ich bin von einer Anfechtung in die andere. Und wenn es keine Anfechtung gibt, dann ist etwas nicht in Ordnung. Es ist ganz wichtig, dass wir wissen, die Not, in der wir sind, ist eine gute Not. Aber das sieht man nicht. Als meine Krise kam, nur 2,5, 3 Wochen nach meiner Bekehrung, kam ich in die schlimmste Krise meines Lebens. Und ich denke, das passiert bei fast jedem so. Weil jetzt übernimmt Gott die Sache und sagt, mein Kind, du bist blind, du bist arm und du bist bloß. Wir müssen etwas tun. Du musst etwas erkennen, damit du Gold willst. Du musst etwas erkennen, damit du siehst, deine Kleider sind nicht in Ordnung. Und du musst erkennen, dass du blind bist, so du brauchst eine Hilfe. Eines der Dinge, die im Leben eines jeden Menschen, so ich sehe, ziemlich zum Tragen kommen. Ich werde vielleicht 2 Dinge erwähnen. Das eine ist das, was Jesus sagt in der Bergpredigt, in Kapitel 5 in Matthäus. Er spricht dort davor, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, so werdet ihr nie in das Reich Gottes kommen. Und dann erklärt er, von was für einer Gerechtigkeit er spricht. Er sagt im Vers 21 und 22, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichtes schuldig sein. Ich möchte euch fragen, hat jemand von euch schon getötet? Ja oder nein? Ja gut, dass wir 2 Meinungen haben. Lasst uns sehen, was das bedeutet. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnet, der ist des Gerichtes schuldig. So, wann töten wir? In dem Moment, wo wir mit jemandem anders, über jemand anders zornig werden. Glaubt ihr, dass der Zorn krank macht? Ja oder nein?
Ja.
Oh, er macht viele körperliche Krankheiten. Weil der Zorn kommt, weil ich denke, man tut mir Unrecht. Und ich bin doch so gerecht. Und man tut mir Unrecht. So, es hat Gott etwa 2,5 Jahre gekostet an Zeit, bis er das Thema Zorn in meinem Leben nach meiner Bekehrung ansprach. Eines Morgens bei der Andacht las eine unserer Kinder vor, wer wütend wird, verleugnet Christus und gibt Satan den Sieg und setzt ihn auf den Thron seines Herzens. Und ich habe sofort verstanden. Und ich habe gelernt, wenn ich etwas lerne, man muss es was tun? Sofort umsetzen. Sonst lernt man, sonst verpasst man die Chance. Wenn man eine Sache erkennt, das Erste, was wir tun müssen, sofort tun. Dann verpassen wir die Chance nicht. So habe ich sofort allen Kindern und meiner Frau gesagt, wenn ihr mich ab sofort noch einmal wütend seht, dann haltet mir dieses Zitat vor. Was glaubt ihr, wann habe ich es gesehen? Es war, ich weiß, an dem Abend, am nächsten Abend bei der Andacht, weil meist bei der Andacht werde ich wütend, nicht? Nicht nur, aber wisst ihr, man will ja die Kinder zwingen zur Andacht, oder? Ist euch nicht passiert, dass ihr wütend werdet? Also ich habe schon furchtbare Wutausbrüche gehabt, weil jemand nicht zur Andacht kam. Echt? Ich war ja bekehrt. Und alle müssen erscheinen. Am nächsten Abend, da wollte einer meiner Söhne schon sagen, sag nichts, ich weiß es schon. Glaubt ihr Eltern, ihr könntet eure Kinder beauftragen, euch zu ermahnen, wenn ihr wütend werdet? Hättet ihr den Mut, zu sagen, okay, mein Kind, wann auch immer du mich wütend siehst oder irgendwie geärgert, klopf leise an oder zeig's mir irgendwie, heb was hoch, sag hier, Mutter, Vater, etwas stimmt nicht. Oh, Kinder werden da sehr empfindlich. Schon bevor, wenn wir uns nur im Innersten schon regen, weiß ein Kind, dass wir eine Grenze überschritten haben. Und sie würden uns sehr genau sagen, hallo, Zorn. Wisst ihr, das Wesen des Menschen ist nicht gemacht für den Zorn oder für den Konflikt. Aber wie soll jetzt Gott den Zorn aus meinem Leben holen? Wie soll er mich machen, dass ich nicht mehr töte? Wisst ihr, wie viele Menschen ich schon getötet habe mit meinem Zorn? Und ich hatte immer recht. Oder streitet ihr, wenn ihr nicht recht habt? Ich habe immer recht, wenn ich streite. So, ich sage euch eine kurze Erfahrung aus der letzten Zeit, im Oktober letztes Jahr. Ich habe in diesen 7 Jahren sehr viel gelernt über mich selbst und über meinen Zorn, und der Herr hat schon viele Siege mir geschenkt. Es gibt Dinge, die mich nicht mehr aufregen. Die mich früher aufregten. Ja? Es gab manchmal Situationen, wenn meine Frau eine gewisse Sache tat, dann war ich immer im Nu, nicht auf 180, sondern ja, bei 1000. Und dann flohen sie alle von mir, weil ich war manchmal, wenn ich konnte mich nicht beherrschen, gewalttätig. Ich nahm irgendetwas und was ich gerade in den Hand kriegte, und dann musste das irgendwo hinfliegen. Weil man muss ja seinen Zorn loskriegen, oder nicht? Das lehrt man uns heute. Du musst schreien raus. Tu ihn raus. Und das beruhigt, nicht? Wenn du dein, das Honigglas an der Wand siehst, dann beruhigt dich das. Weil du hast getan. Und meine Frau hatte mal zu viel Waschmittel eingekauft. Und ich wollte Ordnung haben in meinem Haus. Ist nicht wichtig, dass man Ordnung hat im Haus? Und sollte nicht der Mann dafür sorgen, dass Ordnung im Haus ist? Oh, ich hatte das so gelernt. Und meine Frau, die zählt manchmal nicht, wie viel sie einkauft. Machen Frauen so manchmal. Und so dachte ich, ich muss ein was tun. Man muss ja ein Exempel setzen. Man muss etwas tun, dass man ernst genommen wird. Und wir denken, mit Gewalt geht das. Und ich plane natürlich nicht, dass ich das Ding kaputt mache. Aber wenn du einmal den Zorn irgendwo gehst und dann steigerst du dich da hinein und du denkst, du bist richtig, und dann nimmst du das Ding und dann musst du die Tapeten neu streichen. Weil es alles an die Wand geht. So, glaubt ihr, das ist ein gutes Bild für einen bekehrten Christen? Aber ich war wirklich bekehrt. Ich wusste nur nicht, das, was ich tue, ist nicht richtig. Aber ich habe etwas gelernt an den Züchtigungen Gottes. Wofür ist die Strafe da? Warum ist sie für Kinder so notwendig? Ich sage euch warum. Und das an einem Beispiel, und dann können wir es ja noch ein bisschen vertiefen. Vor einigen Wochen im Oktober, ich war in Rumänien unterwegs, ich war gerade auf dem Heimweg und ich musste sehr früh aufstehen. Und wo ich fast am Morgen am Flughafen bin, merke ich, dass meine Oberlippe ein Herpes kommt. Nun, an meiner Erfahrung mit dem Herpes ist es, bei mir kommt ein Herpes immer nach 48 Stunden, nachdem ich mich geärgert habe. Ja? Und diesmal bekam ich den Herpes und es war Montag früh und ich dachte, Herr, ich habe mich über niemanden geärgert. Der Herpes ist ein Fehler. Er ist da, aber es gibt keinen Grund dafür. Aber ich habe gelernt, mein Körper hat keine Energie, sich das zu tun. Es muss einen Grund geben. So, wenn ich manchmal zu blind bin, dann gehe ich zu Gott und sage, okay, Herr, ich gebe auf, hilf mir. Ich finde es nicht. Aber es sind ja nur 2 Tage. Könnt ihr euch noch erinnern, was ihr vorgestern, über wen ihr euch geärgert habt? Wisst ihr, wie schwer das manchmal ist? Oh, es ist so schwer, manchmal sich zu erinnern, was man gestern getan hat. Dann vor 2 Tagen oder geschweige denn eine Woche. Auf jeden Fall, Gott gibt mir einen Spiegel. Und ich erkenne, was ich getan habe am Sabbatmorgen. Ja, bevor ich in die Gemeinde ging, kam die Idee, vielleicht tun die dich die Lektion halten, wie wäre es, wenn du ein bisschen hineinguckst. Ich wusste, es war der Galaterbrief, wir fingen an. Und wenn ich einen Bibeltext habe, dann brauche ich keine Kommentare, dann brauche ich kein Lektionheft. Aber ich dachte, ich gucke mal rein ins Lektionheft, mal sehen, was der Schreiber so schreibt über den Galaterbrief. Und was denkt ihr, was habe ich gefunden? Ich habe mich geärgert, ich habe gesagt, wieso kann man sowas schreiben? Wisst ihr, ich habe mich mit Theologie auseinandergesetzt, seitdem ich ein Kind bin. Und ich bin in manchen Sachen sehr pingelig. Und dann, wenn einer nicht das Wort genauso trifft, wie ich es erwarte, nicht? Dann ist die Theologie nicht richtig. Und so rege ich mich auf über diesen Mann, den ich gar nicht kenne. Nicht? Es war nur kurz, weil man studiert ja dann weiter und ja, geht in die Gemeinde und macht seinen Dienst. Aber man hat nicht erkannt, wer man in seinem Herzen ist, hat man? Und ich gehe jeden Morgen in die Natur und jeden Morgen analysiere ich mein Leben, meinen letzten Tag. Aber manchmal kann Gott an einem anderen Morgen mir gar nicht zeigen, wer ich bin. Und so sagt er, ich muss jetzt ein bisschen eine Strafe anwenden, damit du zur Erkenntnis kommst, dass in deinem Herzen die Dinge nicht ganz gut sind. Dass dein Herz dich betrogen hat. Und so am anderen Morgen dann, wo ich den Schmerz fühlte, und ich muss euch sagen, wenn ich einen Herpes habe, bin ich sehr traurig drüber. Nicht wegen dem Herpes, aber meine Frau sieht's. Und dann manchmal jubelt sie, nicht? Über wen hast du dich geärgert? Was ist passiert? Ja, so, das sind so Sachen, wo dann, und wenn es mir irgendwo im Körper wehtut, das weiß niemand, Gott sei Dank. Nur ich weiß das. Aber wenn die Dinge irgendwie äußerlich sind, dann ist das für mich immer sehr beschämend, nicht? Du bist ja Doktor, du darfst nicht krank sein. So, was war der Fehler, dass ich mich ärgerte? Ich kannte doch den Mann nicht. Warum tue ich das? Glaubt ihr, da ist etwas falsch in mir oder nicht? Ja oder nein? Hatte ich nicht recht mit der Theologie? Wahrscheinlich habe ich recht. Aber spielt es eine Rolle, wenn ich Recht habe in der Sache und in der Tat Unrecht? Was zählt vor Gott? Das Recht in der Sache oder das Recht in der Tat? Er sagt, ich kenne deine Werke. Nicht deine Theologie. Nicht deine Theorien in deinem Kopf. Nicht das zählt letztendlich am Tage des Gerichtes und vor Gott. Nicht, was du glaubst, du kannst den Sabbat vertreten und tausende Menschen töten. Was wird zählen? Der Sabbat, den du hältst, oder die Menschen, die du tötest? Was zählt? Die Menschen, die du tötest. Gott wird deinen Sabbat nie anerkennen als etwas, was richtig ist in deinem Leben. Er wird deine Theorien und deine Sachlichkeit und deine Rechthaberei nicht anerkennen, wenn nicht deine Werke dementsprechend. So, ihr seht, wir können in unseren Theorien sehr richtig sein. Wir können in der Sache Recht haben. Aber das, was wir tun, ist Unrecht. Das muss doch schlimm sein, oder nicht? Dass derjenige, der das Wort Gottes sagt und in der Sache meint, richtig zu sein und ist richtig, dass er aber durch seine Taten das Wort völlig aufhebt. Deshalb sagt Jesus, eure Werke, eure Gerechtigkeit. Was habe ich getan, als ich mich geärgert habe über den Mann? Welches Gebot habe ich übertreten? Aber wie übertretet man das Gebot der Liebe, wenn man Recht hat? Oh, ich glaube schon. Recht und Liebe ist gut. Aber wie muss ich es denn tun? Versteht ihr, ich hätte, wenn ich nicht diesen Hinweis in meinem Körper gehabt hätte, dann hätte ich verpasst, zu erkennen, wo der Fehler liegt in meinem Herz. Ich hätte verpasst, zu sehen, dass ich mich über diesen Mann erhoben habe. Habe ich mich? Ich habe diesen Mann gerichtet. Wessen Stelle ist das? Gottes Stelle. Eine große Sünde und eine kleine Sünde. Und es gibt große und kleine Sünden, aber ist es eine schlimme Sünde, sich über jemanden zu erheben, den man gar nicht kennt? Und Gott hat mir an dem Morgen, als ich zu ihm gegangen bin, einen Spiegel meines Herzens gegeben. In bester Absicht habe ich versucht, die beste Theologie zu machen. Aber in bester Absicht habe ich getötet. Warum haben wir denn die Kriege in unserer Gemeinde? Warum haben wir Streit? Weil wir ein Unrecht haben oder weil wir Recht haben? Schaut, ich bin Gott dankbar. Ich bin, seitdem ich gläubig geworden bin, in manchen chronischen Sachen bin ich gesund geworden. Aber ich habe andere Krankheiten, die ich immer kriege, wenn ich zornig werde. Ich weiß nicht, wie ich früher überlebt habe. Muss eine Gnade Gottes gewesen sein, dass er mich erhalten hat. Aber heutzutage, wenn ich mich nur ein wenig über jemanden ärgere, habe ich nach einem oder zwei Tagen entweder starke Magenschmerzen, manchmal kriege ich Schwindel, manchmal geht mein Zahn kaputt. Und all diese Dinge sehe ich als gut an, weil sie zeigen mir, wer ich bin. Ich kann aufgrund der Züchtigung Gottes finden, was in meinem Herzen ist. Und jetzt muss ich etwas sagen, damit ich nicht missverstanden werde. Die Krankheit ist nicht eine Strafe Gottes per se, okay? Weil Gott gibt uns nicht eine Strafe im Sinne dessen, die arbiträr ist. Weil das glaubten die Juden, das glaubten alle Menschen. Na, du bist ein Sünder, deshalb bist du krank. Und das tut Gott willkürlich. Und wir haben ja manche Beispiele in der Bibel, die uns das sagen können. Nicht, was geschah mit Miriam? Was geschah mit Gehasi? Ja, wir kennen die Geschichten, sie wurden aussätzig. So, sicherlich kann es eine Methode sein. Aber es ist nicht Gottes arbiträres Geschehen, sondern es ist nur seine Führung in unserem Leben. Wie soll er mich denn sonst aufmerksam machen, wer ich bin? Lernt ein Mensch, ohne dass ihn schmerzt? Nehmen wir uns mal unsere Kinder an. Warum brauchen sie Strafe? Wofür ist die Strafe gedacht bei Kindern? Bitte? Wir denken, dass Strafe gemacht ist, genau um gehorsam zu lernen. Aber stimmt das? Welche Rolle? Was muss ein Kind lernen? Was muss es lernen? Was weiß es nicht? Es weiß ja nicht, was richtig und falsch ist. Es weiß nicht, dass das Feuer brennt. So muss es was tun. Erstmal sich verbrennen, dann weiß es es. Und wenn es das erste Mal nicht tut, dann tut es das zweite Mal. Und irgendwann mal sagt es, naja, es ist besser, ich bleibe ein bisschen weiter weg vom Ofen. Weil es tut ja weh. Die Strafe hat nur einen einzigen Zweck. Sie muss Erkenntnis bringen, dass das Kind was Falsches getan hat. Die Strafe ist immer nur eine Konsequenz und muss Erkenntnis bringen, was ich tue, ist nicht richtig. Aber wir verwenden die Strafe als Gehorsamsmittel. Da hat uns der Teufel betrogen. Ich erzähle euch eine Geschichte, wenn ihr mir noch Zeit gebt. Von einem, in meiner Verwandtschaft ist es passiert, wo so ein Dreijähriger spielt mit so einem Stock und irgendwie fällt er meinem Schwager auf den Rücken. Und der Schwager ist ziemlich groß. Der Stock eines Dreijährigen kann nicht sehr schwer sein. Und er hat keine Verletzungen da mitgehabt, aber die Mutter will das Kind jetzt erziehen. So, was sagt die Mutter dem Kind, nachdem es gesehen hat, was passiert ist? Ich war nicht dabei, ich kam erst spät. Ich sage euch den Moment, wo ich reinkam. So, was sagt die Mutter jetzt dem Kind, was es tun soll? Soll sie entschuldigen? Und da komme ich rein und das Kind sagt nein. Und ich habe gesagt, super. Und die Mutter sagt, du musst dich entschuldigen. Und der kleine Knirps sagt, nein. Und ich jubel in meinem Herzen. Ich verrate euch, weil ich sage, ich halte mit dem Jungen. Der Junge reagiert richtig. Die Mutter weiß es nicht, dass er richtig ist und sie falsch. Weiß sie es? Wofür soll er sich entschuldigen? Er hat doch gar nicht erkannt, was er falsch gemacht hat. Er hat doch mit dem Knüppel gespielt und vielleicht ist es ihm nur bumm auf den Rücken des Schwagers gefallen. Weil als ich vorhin mit ihm war am See, hat er auch mit dem Knüppel gespielt, aber er spielte mit Wasser mit dem Knüppel. Ihr wisst ja, Jungs, die Dreijährige, die müssen was tun. So, wie soll er sich für etwas entschuldigen, was er nicht eingesehen hat? Kann er das? Ist er ehrlich, wenn er Nein sagt? Absolut. Aber die Mutter sagt dann, du kriegst nichts zum Essen, wenn dich nicht entschuldigst. Kennt ihr das? Du musst das Kind dazu bringen, dass es tut, was du sagst, und die Strafe und die Züchtigung dient dazu, das Kind zu zwingen. Das vermittelt ein sehr, sehr falsches Gottesbild. Ich muss dem Kind, bevor es Buße tun kann, erklären, was es getan hat, ist falsch. Aber der Dreijährige, versteht er das? Mit Worten? Vielleicht noch nicht. Deshalb müsste er etwas haben, was ihm als Konsequenz wehtut. Ob das nun körperlich oder geistig ist, sei dahingestellt. Die Methode ist nicht die, die mir wichtig ist. Aber ich muss etwas erfahren und ihr werdet sehen heute Abend und morgen, wenn ich über das Herz rede und wie wir Menschen ticken. Wir lernen nichts, außer es tut weh. Wir lernen es wirklich nicht, weil die Sünde uns so betrogen hat. Wir sind so eingelullt, dass wir nicht lernfähig sind, aus Vernunft zu lernen. Deshalb müssen wir erstmal es tun, uns verletzen und sagen, aha, wieso? Deshalb, meine Lieben, die Erziehung hat einen Zweck. Ich muss dem Kind nach vollbrachter Tat eine Konsequenz geben für die vollbrachte Tat. Nicht um das Kind dazu zu bringen, etwas anders zu tun oder etwas zu korrigieren. Das ist die freie Entscheidung des Kindes und muss die freie Entscheidung des Kindes bleiben. Ob es die Sache korrigiert oder nicht, das muss das Kind tun. Ich muss dem Kind nur beibringen, was du tust, ist falsch. Und ich muss es ohne Wut tun und ohne Drohen. Du hast es halt getan, du weißt nicht, dass es nicht richtig ist, so musst du es lernen, dass es nicht richtig ist. Aber wenn du das nächste Mal in derselben Situation bist, kannst du es genauso wieder tun? Ja oder nein? Ja. Das Kind darf so häufig es tun und die Eltern dürfen so häufig die Konsequenz anwenden, ohne dass sie jedes Kind zwingen, es beim nächsten Mal besser zu tun. Das muss das Kind von alleine lernen, weil es seine Wahl ist. Aber uns geht es ja gar nicht darum, dass das Kind was lernt, sondern uns geht es darum, dass das Kind was pariert. Das heißt, am besten, als wir die 6 Kinder übernahmen, sagte ich, mach mit euch Militär. Ja, so. Alles muss nach Stich und Faden gehen. Ich wurde eines anderen belehrt. Das geht so nicht. Aber eine Konsequenz ist notwendig. Deshalb ist es so wichtig. Ich bin Gott sehr dankbar. Ich bin in einer Schule, die ist nicht immer einfach. Aber es ist eine gute Schule. Wie soll mir Gott klar machen, ich bin ein armer Mensch, wenn ich denke, ich bin reich? Wie soll Gott mir klar machen, ich bin ungerecht, wenn ich denke, ich bin gerecht? Außer, das, was ich tue, tut weh. Und das muss nicht immer eine Krankheit sein oder ein Hinweis in meinem Körper. Aber es ist ein Hinweis in, aber da ich Arzt bin, denke ich, deshalb hilft Gott mir viel über meinen Körper. Ja, er hat mir etwas beigebracht, was er mir beigebracht hat, das muss ich ja jetzt lernen. Und man lernt es ja nur an sich selbst. Ja, ich denke, man ist nicht so vernünftig, aus der Erfahrung des anderen zu lernen. Aber wir müssen Selbsterkenntnis finden. Wir müssen das sehen, dass wir arm sind. Ist nicht so leicht. Aber wenn wir in der Not sind, wenn Gott uns durch eine Situation führt, so eine kleine Krise, dann erkennen wir, wer wir sind. Wann erkennen wir denn überhaupt, wer wir sind? Wenn alles schön ist? Ja oder nein? Wenn gutes Wetter ist, gibt es einen Unterschied zwischen dem Haus des Klugen und zwischen dem Haus des Nicht-Klugen? Gibt es einen Unterschied? Ja oder nein? Es gibt keinen Unterschied. Beide Häuser funktionieren, sind völlig klar. Aber es kommt der Regen. Es kommt der Sturm. Und im Sturm zeigt sich, wenn du reagierst und keine Zeit hast zum Überlegen, dann offenbarst du, was in deinem Herzen ist. Und ich gebe manchmal den Jugendlichen einen Rat, weiß nicht, habe ich es hier schon gesagt, das ist dann so ein Bild, das mir gefällt. Sie sollen doch Ihren Partner testen, ob er Sie wirklich liebt. Wollt ihr einen Partner, der euch liebt, meine ihr Jugendlichen? Ja oder nein? Ihr wollt doch keinen haben, der euch nicht liebt. Aber woher wisst ihr, dass er euch liebt? Oh, macht einen Test mit ihm. Testet seine Liebe. Prüft ihn. Und wie kann man ihn prüfen? Wenn man spazieren geht und Händchen hält und schön erzählt. Ja oder nein? Nein. Es muss irgendwas passieren. Und manchmal ist Gott gut und es passiert was und du siehst, wie er aufbrausend ist. Und dann musst du dir überlegen, aber da bist du ja sehr ziemlich blind und sagst, naja, er ist doch nur jetzt gewesen, sonst ist er ja so lieb. Echt? Aber prüft und testet. Glaubt ihr, der vor uns Gott in den Himmel nimmt und zur Hochzeit einlädt mit dem weißen Kleid, er uns prüft oder nicht prüft? Ja? Will er jeden da hineinlassen? Ja oder nein? Nein, ich meine, die das nicht gelernt haben, die kommen da nicht hinein. Deshalb prüft eure Partner. Ich sage immer, die Mädels, die haben eine leichtere Chance, den Jungen zu prüfen, wie die Jungs manchmal. Die Mädels, ich weiß ja nicht. Aber ich denke mir, diese schöne Szene, Jungs, wenn sie etwas von einem Mädchen wollen, was geben sie? Schenken, wenn sie ein bisschen gelernt haben, Blumen. Ja? Oder irgendein Geschenk. Und jetzt willst du prüfen, ob er das Geschenk dir umsonst gegeben hat oder mit Interesse. Oder? Liebe muss man ja umsonst tun. Oder sollte die nicht umsonst sein? Also schmeißt du die Blumen weg. Vor seinen Augen. So. Besteht er den Test oder nicht? Welcher Junge würde den Test bestehen? Ich glaube, kein Mädchen traut sich, ihn zu machen. Weil es Angst hat, der explodiert, ja oder nicht? Der kommt mit seiner ganzen Liebe, in Anführungsstrichlein, und hat dort das gemacht. Und das sieht mich nicht. Und wenn er dann ruhig bleibt und sagt, oh mein Schatz, sehr schön hast du das gemacht. Und diese Sache sieht als keine Provokation, sondern, na, schade für dich. Kann ja die Blumen aufheben und sich selbst nehmen oder was auch immer tut. Ja? Aber er könnte so fein reagieren, dass das Mädchen dasteht und sagt, okay, der Test ist bestanden. Oder der Test ist nicht bestanden. Ich hatte mal eine Patientin, diesen Rat gebe ich euch nicht, die sagte, ich habe meiner Tochter gesagt, wenn sie will, ihren Mann heiraten oder prüfen, wie ein Mann ist, dann muss sie ihn erst mal betrinken. Das heißt, er muss betrunken sein. Dann kommt nämlich was hervor. Was wirklich in sich ist, der Alkohol nimmt die Hemmschwelle weg. Die Maske fällt. Und man ist der, der man wirklich ist. Wäre das nicht gut zu wissen, bevor man heiratet? Ich meine, mit dem Alkohol, das empfehle ich euch nicht. Aber es gibt andere Methoden. Die Krise wird immer zeigen, ob in unserem Herzen Christus wohnt oder wir noch im Lernprozess sind. So, wenn wir neugeboren sind, dann denken wir, alles ist in Ordnung. Aber wenn wir neugeboren sind, weiß Christus, ich habe einen weiten Weg zu gehen mit diesem Jungen oder mit diesem Mädchen. Und wie soll ich anders ihm es beibringen, dass sein Herz voller Bosheit ist, voller Mord, voller Ehebruch, voller Eifersucht, was auch immer, Neid, Streit. Wie soll ich ihm beibringen, dass das alles nicht ins Königreich kommt? Und das muss alles aus deinem Herzen raus, bevor die Tür sich öffnet. Weil wollt ihr im Himmel mit einem neidischen Herzen sein? Ja oder nein? Sicherlich, da kommt keiner hinein, der noch Neid hat in seinem Herzen. Da kommt keiner hinein, der wütend wird, egal ob er recht hat oder nicht. Deshalb muss Christus seine Gemeinde, sein Volk reinigen, aber es bleibt ihm kein anderes Mittel als Strafe und Zucht. Er muss etwas tun in meinem Leben, das mir wehtut. Ganz egal, wodurch es tut, ob ein Feind plötzlich vor meiner Tür steht und mir ständig meine Blumen abreißt. Tut das weh? Okay. Und jetzt tut dich Gott vor die Anfechtung und sagt, aha, was ist in deinem Herzen? Liebst du den Feind, der dir die Blumen absät? Ja oder nein? Natürlich nicht. Und du bist ja im Recht. Aber in dem Moment, wo du dich zürnst über diesen Nachbar, bist du vor Gott gerecht oder ungerecht? Ungerecht, du tötest den Nachbar. Könntest du es? Würden wir es tun. Wir würden eine Grenze setzen, dass der Nachbar meine Blumen nie mehr berührt. Gott sei Dank können wir es nicht. So, Gott sucht sich manchmal einen Feind aus in unserem Leben. Oder ich werde arbeitslos. Was auch immer er denkt und weiß, es würde in meinem Leben mich zum Licht und zur Erleuchtung bringen. Das wird er tun, um die Schlechtigkeit meines Herzens mir zu zeigen. Damit ich Buße tun kann, weil Buße ist mein Werk. Die Korrektur des Tuns ist mein Teil, nicht Gottes Teil. Gottes Teil ist, er muss es mir zeigen. Und dann sage ich, okay, ich bin arm, ich brauche jetzt Gold. Ich will es von dir, das, was ich habe, zählt nicht. So, der einzige Weg Gottes mit Laodicea ist, Laodicea in Not zu bringen, damit sie erkennt ihren Zustand. Die einzige Chance für eine Erweckung in unserer Reihe ist, wir kommen in Not. Die einzige Chance zu wecken im eigenen Leben ist, dass wir erkennen, wer wir sind in unserem Herzen. Und wir erkennen es nicht, es sei denn in der Not. Deshalb sagt der Jakobus voll Heiligen Geistes, freut euch, wenn ihr in Not kommt. Deshalb sagt der Paulus, wenn Gott euch züchtigt, seid froh, ihr seid Kinder. Wisst ihr, er züchtigt die anderen nicht. Der sich sein Leben ihm nicht gibt, den nimmt er nicht in seine Schule. Er kümmert sich um ihn, dass er, ja, Gott kümmert sich um jeden Menschen. Aber die ihm sein Leben geben, die sich ihm anvertrauen, die sagt, okay, ich gehe mit dir den Weg. Es ist ein guter Weg, aber wird in der Bibel geschrieben als breit oder schmal? Schmal. Finden viele? Sind viele da drauf? Nein. Warum? Weil alle Selbstgerechtigkeit, alle Idee, ich bin jemand, muss aus meinem Leben verschwinden. Glaubt mir, es ist kein leichter Prozess. Ich bin jetzt 9 Jahre alt, sage ich mal, in der Schule Gottes. Und Gott hat noch viel zu tun. Aber ich habe große Hoffnung. Er hat gesagt, der, der das Werk in euch begonnen hat, der wird es auch vollenden. Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht, wie er aus mir jemanden machen kann, der nie mehr zürnt. Hat schon viel gemacht. Ich weiß nicht, wie er aus jemandem machen kann, der nicht mehr über andere herrschen will. Der nicht mehr Recht haben will. Der sein Recht nicht mehr verteidigen muss. Ich weiß nicht, wie er aus mir jemanden machen kann, der eines Tages alles, was man mir antut, erlaubt. Gibt man mir eine Ohrfeige, lasse ich zu. Nimmt man mir mein Hemd, meinen Rock, sage ich, gebe ihr auch mein Hemd. Will jemand mich zwingen, eine Meile zu gehen, gehe ich 2. Ich weiß nicht, wie das erreichen soll in meinem Leben. Aber ich will es erreichen. Weil ich denke, dann ist Christus in meinem Herzen. Wenn ich Christus ähnlich bin. Und wir können und werden Christus nur annehmen. Wir werden seine Gerechtigkeit nur suchen, wenn wir erkennen, wie ungerecht wir sind. Wenn wir erkennen, dass dort in unserem Herzen Dinge schlummern, von denen wir keine Ahnung haben, dass sie da drin sind, aber die weg müssen. Sonst kann uns Gott nicht in sein Reich nehmen. So, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung kommt. Es ist der Vater. Es dünkt uns nicht Freude, oder? Sagt der Paulus. Aber am Ende kommt was heraus. Ich kann euch sagen, alle Anfechtungen meines Lebens seit meiner neuen Geburt 2003 haben sich in Gewinn umgewandelt, in etwas Gutes umgewandelt. Dann muss ich jetzt sagen, nach 9 Jahren, okay, die Nächsten werden genauso sich umwandeln in was Gutes. Also warum soll ich mich dagegen stauben? Ich muss nur sehen, was haben sie und müssen sie offenbaren, was in meinem Herzen noch nicht entspricht der Gerechtigkeit Christi, damit ich ihm Ehre bringe durch das, was ich tue. So wollt ihr selbst Erkenntnis haben. Rebelliert nicht gegen die Probleme, die kommen in eurem Leben. Seht nicht eure Not als etwas Negatives, sondern seht es als eine gütige Vaterhand, die euer Herz reinigen möchte. Es geht nicht anders, glaubt mir. Ich glaube, dass viele Menschen nie den Himmel sehen, wären sie nie krank geworden. Bin überzeugt davon. Die Krankheit ist ein gutes Mittel, dass der Mensch seine Not nach Gott erkennt. Krankheit ist ein gutes Mittel zur Selbsterkenntnis manchmal. So, deshalb muss uns Gott gnädiglich sein. Und ich habe ihm gesagt, wenn er mich blind macht und taub und stumm und ohne Hände und ohne Füße, will ich dennoch an ihm hängen. Ich hatte damals nicht gesagt, wenn er mich arm macht. Aber inzwischen habe ich auch das gesagt. Und wenn ich arm bin, ich meine materiell arm, ich will ihm trotzdem an ihm hängen. Was auch immer in mein Leben bringt, es ist wohlgetan. Hauptsache, er befreit mich von meinem bösen und furchtbaren Herzens, dessen ich leid bin. Je mehr ich es betrachte und je mehr Gott es offenbart, will ich es loshaben. Und durch seine Güte schafft er das Tag für Tag, bis eines Tages Christus ganz in meinem Herzen ist und mein schlimmes Herz nicht mehr zur Geltung kommt, sondern nur noch seines. So, dieses ist sein Wunsch mit dir und mit mir. Er möchte uns zu liebevollen Menschen machen, die nie mehr töten, die mehr zornig sind. Ich finde, das Ziel ist schön. Aber leider, wie bei Kindern, muss er manchmal Wege gehen, die wir eines Tages, wenn wir im Himmel sind und der Vorrang zur Seite getan wird, ihm sehr dankbar sind dafür. Aber hier sind wir manchmal blind. Und anstelle, wir tun es so wie der Jakob. Wer kam denn zu Jakob in der Nacht? War es ein Feind oder ein Freund? Es war Freund, es war Christus. Und was tat Jakob? Er kämpfte mit ihm. So lasst uns nicht mehr kämpfen mit unserem Herrn, sondern ihn aufnehmen und sagen, okay, was willst du mich lehren? Der Herr sei uns gnädig, dass er uns hilft, unsere Blindheit zu erkennen und von Tag zu Tag zu wachsen, bis wir ihn ankommen, ihn völlig wiederzugeben in seiner Liebe und in seinem Wesen. Amen.
Lass uns über das, was wir gehört haben, nochmal nachdenken und aber gleichzeitig singen. Das Lied 209, wir singen alle 6 Strophen und bitte nach der Melodie B, also 209b.
Thank you.
Unser Vater, du bist im Himmel. Wir sind sehr erstaunt, dass du nicht nur deinen Sohn sandtest, dass er für uns lebte und starb, sondern dass du auch Vorkehrungen getroffen hast, dass er dort aus dem himmlischen Heiligtum, woher er die Offenbarung dem Johannes gab, dort, wo er dient, seinen 7 Gemeinden, er auch uns dient als letzte Gemeinde, wo er uns nicht aufgegeben hat, obwohl wir weder kalt noch warm sind. Wir danken dir, Vater, dass du die Not in unser Leben bringst. Manchmal ist es das einzigste Mittel, das du noch hast, um uns zu zeigen, dass wir auf dem verkehrten Wege sind. Sicherlich tust du das nicht, weil du Freude hast daran. Aber wie sollst du uns denn zeigen, dass wir arm, elend, jämmerlich, blind und bloß sind? Herr, es ist fast unmöglich, dass ein Mensch zur wahren Selbsterkenntnis kommt. Aber wir danken dir, dass du es dennoch versuchst mit uns. Sicherlich bedarf es unserer Mitarbeit, unserer Kenntnis, dass wenn wir erkannt haben, dass unsere Herzen sündig sind, dass wir Buße tun und sagen, Herr, reiße das weg aus meinem Herz. Möchte nicht mehr so sein. Wir bitten dich, o Vater, lass nicht nach und gib uns noch Zeit, bis das unser Leben wirklich in unseren Taten, nicht nur in unserer Theorie, sondern in unseren Taten ein Spiegel ist des Lebens unseres Heilandes. Dass man erkennt an uns, dass wir deine Kinder sind, weil wir tun deine Taten. Wir kommen zu dem Ideal, das uns die Bergpredigt zeigt. Vater, dahin will ich kommen. Das bitte ich dich für jeden von uns. Amen.
Wir singen jetzt nicht unser gewohntes Schlusslied, sondern die 227 und dort alle 3 Strophen.
Wenn ich dich nicht hörte,
Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns, damit man auf Erden deinen Weg erkenne. Es segne uns Gott, und alle Enden der Erde sollen ihn fürchten. Amen.